Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir beschleicht sich manchmal der Verdacht, dass der Glaube, wir kommen ja gerade jetzt von Himmelfahrt her, der Glaube, dass Jesus jetzt im Regiment sitzt und alles in der Hand hat, schwieriger ist, wie an seine Auferstehung zu glauben. Man wird es ja gerne sehen. Man wird es ja gerne erleben. Aber augenscheinlich erleben wir 2000 Jahre lang schon immer das Gleiche. Nur das nicht. Nur das nicht, dass er im Regiment sitzt und alles regiert. Und da gibt es ja viele, die wünschten sich auch so zumindest für die Offenbarung, so eine Enigma, ne, wo man dann alles nachrechnen, nachjustieren kann und gucken, nicht welche Zornesschale wird denn gerade ausgeschüttet, die sich apokalyptische Reiter als Haustiere halten und gucken, was ist denn jetzt dran? Die Bibel sagt uns ja zweierlei und da haben wir ja auch unsere Mühe mit. Paulus sagt, seid der Obrigkeit untertan, denn sie ist von Gott gesetzt. Bei vielen Obrigkeiten hat man da Mühe. Die Offenbarung hat eine andere Linie, aber sie zieht eine klare Grenze. Tja, bei uns gehört ja Meckern über die Politik so zum guten Ton, auch zur christlichen Liturgie inzwischen. Vieles ist ja da auch berechtigt. Vermurkste Reformen, dilettantische Umsetzungen, Pleiten, Pech und Pannen, ungeschicktes Politikerpersonal. Der Staat als Gottes gute Ordnung ist etwas durcheinander geraten. Obwohl wir hier in Deutschland ja noch von einem hohen Niveau herunterkommen. Wir haben meines Erachtens ein ganz tolles Grundgesetz, zwar mit Schwächen, aber es ist klasse. Wer hat sonst sowas noch? Wir haben seit über 70 Jahren Frieden. Wir haben eine Demokratie, die leidlich funktioniert. Aber es war und ist auf der Welt anders. Und es war auch früher nicht so. Und zur Zeit von Johannes dem Seher aus der Offenbarung war das auch nicht so. Damals hatte der Staat was gegen Christen. Mach da mal die Maschine an, ja, das wäre gut. Ich habe mal ganz mutig überschrieben, keine Rätsel mehr, und habe hinterher gedacht, nimmst dir deinen Mund nicht zu voll, wenn du so etwas als Titel für eine Predigt aus der Offenbarung nimmst. Gucken wir mal. Christen wurden damals gekreuzigt, abgeschossen vor die Tür, den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und der Konflikt entstand damals durch den römischen Kaiserkult. Das versiegelte Buch und das Lamm ist der Untertitel, da kommen wir ja gleich zu. Mir ist das Lamm ganz besonders wichtig heute Morgen. Die Kaiser in Rom waren unumschränkte Herrscher des ganzen Mittelmeerraums. Nur denen genügte es nicht, einfach Mensch zu sein. Sie wollten Gott sein. Und das steigerte sich ja von Cäsar zu Cäsar. Ich hätte auch andere Bilder zeigen können, ich nehme aber die Münzen. Münzen sind ja nicht nur Geld. In der Antike waren sie auch Propagandamaterial. Es gab ja noch keine Flyer, keine Social Media. Und wer was zu vermitteln hatte, der haute das in Münzen. Die hatte ja jeder in der Tasche. Das hier ist Octavian Augustus. Einer seiner ernsten Münzen trug also den Titel auf der Rückseite Adventus, der Kommende. Da klingelt es schon beim Augustus, der zu der Zeit, zu dem Jesus geboren wurde. Das ist Caligula. Der ließ sich frisieren, so wie ein Punker, nur mit dem Unterschied, dass er seine Haare nicht grün, sondern golden färbte. Er trat so mit goldenen Zacken im Haar auf. Man sollte daran erkennen, dass er Gott in Menschengestalt war. Und der dritte von den Vögeln, Domitian, das war der Herrscher zur Zeit des Johannes. Das war der Erste, der sich in Rom Gott, der Herr und Heiland nennen ließ, offiziell. Und wenn dieser Domitian eine Anordnung erließ, die er selbst diktierte, dann begann sie mit den Worten, der Herr unser Gott befiehlt. Also höher kann man nicht von sich denken. Wenn ein Mensch sich selbst als Gott bezeichnet, der kann ja nur größenwahnsinnig sein. Und bei Größenwahnsinnigen ist immer alles wahnsinnig groß. In Ephesus gab es ein Standbild von Domitian in vierfacher Lebensgröße, also alles überzogen. Ich lese jetzt 5 Verse aus dem Offenbarung auf dem 5. Kapitel. Eigentlich hätte ich sie alle nehmen müssen sollen, aber die 5 sind schon mal die zentralen. Das versiegelte Buch und das Lamm wird hier überschrieben in der NGÜ. Jetzt sah ich, dass der, der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit 7 Siegeln versiegelt. Ach, da ist es schon, ja. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat den Sieg errungen. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Tja, für Christen war es und ist es immer dann unausweichlich, in den Streit zu ziehen, sage ich mal, wenn sich ein Mensch, eine Partei, eine Ideologie oder sonst was an die Stelle Gottes setzt. Das geht ja nun mal gegen das erste Gebot und deshalb funktioniert das nicht. Für die Christen kam damals nämlich der Kaiserkult nicht in Frage und das war das Problem der ersten Christengemeinden. Und der Kaiser, der verbannte alles rücksichtslos, und die rücksichtslos, die ihm die Anerkennung als Gott verweigerten. Ergebnis, wenn der Mensch nicht mehr Mensch sein will, sondern Gott, wird er zum Unmenschen. Und Domitian zum Beispiel war unmenschlich genug, sogar seine eigene Frau zu verbannen, weil sie Christin war. Das ist geschichtlich bezeugt. Ich sag mal, wie viel möchte gern Ideologen, wie viel Menschen haben seit Domitian der Menschheit das Heil versprochen und wollten die Erde zum Paradies machen. Aber wenn man in die Geschichte guckt, man sieht, immer waren diese Paradiese unterkellert, besaßen Sträflingsinseln und KZs. Johannes befindet sich auch auf einer solchen Sträflingsinsel auf Patmos. Und die war für die bestimmt, die diese Götzen nicht anbeten konnten oder wollten. Und auf dieser Insel auf Patmos saß Johannes und schrieb ein Buch gegen den Kaiserkult als Trost für unterdrückte Christen. Johannes musste dabei ein bisschen durch die Blume sprechen. Denn feine Anspielungen machen, denn es gab garantiert auch so Kontrollettis auf der Insel, so Domitians Stasi, die die Post mitlasen, die von da weggeschickt wurde. Den Kaiser direkt anzugreifen, das wäre sofort Selbstmord gewesen. Und deshalb ist ja dieses Buch Offenbarung so verzwickt. Ein Buch mit 7 Siegeln, hier steht's ja. Für die Heiden war das nur dummes Gesülze, was der gute Johannes da schrieb. Aber die Christen wussten sehr wohl, was gemeint war. Es ist ja interessant, wie so in der Kirchengeschichte dieses Buch rezipiert wurde. Die großen Reformatoren Luther und Calvin haben die ganze Bibel ausgelegt, aber beide haben Bogen um die Offenbarung gemacht. Luther sagt, da ziehe ich mein Hütlein und gehe vorüber. Und er sagt dann weiterhin, ja, dieses Buch treibet Christum nicht. Ich denke, so ganz hat er nicht hingeguckt, das treibet Christum schon, gerade in dieser Stelle hier. Andere Christen später haben das dann viel gründlicher getan und es wurde manchmal, das war auch wieder eine Umkehrung, dass das wichtigste Buch der ganzen Bibel wurde. Das stimmt natürlich nicht. Johannes sieht hier eine Rolle, eine Buchrolle versiegelt mit 7 Siegeln. Gemeint ist ja damit, dieses Buch enthält den Plan Gottes für den Verlauf der Weltgeschichte. Was auch kommt, Gott hat es mit seinem Willen beschlossen. Aber da liegt ja auch schon das Problem. Gott hat auch seinen Willen verschlossen. Er ist nicht auffindbar, nachvollziehbar, nicht lesbar. Das Buch ist nämlich versiegelt. Ist ja schon mal sehr wichtig zu wissen, es gibt einen Plan. Es gibt ja genügend Leute, die behaupten ja immer wieder, dass die Welt ist ein Zufallsprodukt. Die ist zufällig entstanden und auch der Mensch sei eben nichts anderes wie so ein Zufallsprodukt. Und die Bibel sagt ja was ganz anderes. Gott hat einen Plan für die Weltgeschichte und auch für die kleine Geschichte deines Lebens. Die Frage ist nur, wie kann man diesen Plan erkennen? Gott gebe uns so eine Enigma, die das entschlüsseln könnte, dass wir den Fundspruch aus der Ewigkeit auch lesen können. Und ich sah einen starken Engel, berichtet Johannes, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzumachen und seine Siegel zu brechen? Viele wollen uns ja erzählen, nicht, wie das Paradies zustande kommt. Die paar übrig gebliebenen Marxisten sagen, dass es kommt mit der klassenlosen Gesellschaft. Die Moon-Sekte sagt, das Paradies kommt in Korea. Und die Amis sagen, natürlich, God's our own country, in Amerika wird das Paradies kommen, obwohl die Nachrichten davon ganz anders klingen zurzeit. Aber wo ist denn das Gute? Jeder weiß es augenscheinlich, aber keiner kann es festmachen. Gott fragt denn, wer ist würdig? Gott fragt nicht, welche Philosophie ist die beste, welches politische System, welche Weltanschauung ist die beste. Er fragt schlicht, wer ist gut? Die Weltgeschichte beweist ja eindeutig, alle Weltverbesserungspläne, die wir hatten, sind bisher immer an der Personalfrage gescheitert. Das Gute, was Menschen wollen, scheitert eben immer genau daran, dass der Mensch eben nicht der Gute ist und deshalb es nicht zu schaffen ist. Kein geringerer als Paulus hat dieses Problem ja schon formuliert von sich selber. Der sagt, denn ich weiß, dass in mir, dass ich in meinem Fleisch wohnt, nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Römer 7 nachzulesen. Gott fragt, wer ist denn würdig? Und niemand im Himmel und auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinschauen. 3-mal niemand. Kein Engel, kein Verstorbener, keiner der lebenden Großen. Keiner hat das Zeug, Gottes Plan zu eröffnen. Im Entscheidenden sind alle Machthaber dieser Welt machtlos. Darum haben wir es auch nicht nötig, sie anzubeten. Sie haben es aber dringend nötig, dass wir für sie beten. Auf der Frage Gottes, wer ist denn würdig, herrscht betretenes Schweigen auf allen Stockwerken. Mitten in diesem kosmischen Schweigen hören wir das Schluchzen eines Menschen. Und ich weinte, weil niemand würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Johannes weint hier. Er leidet mit uns allen ja darunter, dass die Geschichte unserer Welt so ist, wie sie ist. Unverständlich, unbegreiflich, ein einziges Rätsel. Kennt ihr die Frage? Wie kann Gott das zulassen? Die Theodizee-Frage. Sie wird uns ja gern gestellt von Nichtchristen, mit denen wir ins Gespräch kommen. Die sagen, guck dir doch nochmal an. Guck nach Aleppo, guck nach die Ukraine, schau nach USA. Wo war denn Gott? Hätte der das nicht verhindern müssen, wenn es denn ein Gott der Liebe sei? Mit der Antwort, nicht den Gott, an den ihr Christen glaubt, den gibt es ja gar nicht. Wenn es den gäbe, hätte, würde die Welt ja hoffentlich anders aussehen. Die Frage können wir Christen ja auch nicht beantworten, das ist ja das Problem. Weil wir ja auch darin keinen Sinn erkennen können. Es ist doch wirklich zum Heulen, wenn man sich die Geschichte dieser Welt ansieht. Ein sinnloser Kreislauf von Krieg und Hunger und Tränen. Viel Anstrengung, aber keine Veränderung. Die Namen der Herrscher und der Firmenschilder, die werden permanent geändert. Aber es bleibt doch immer der gleiche Laden, immer das gleiche Leiden. Nicht nach allen bisher erlittenen Welterlösungsprogrammen ist die Menschheit heute vom Glück weiter entfernt denn je. Nicht wenn wir von Nichtchristen gefragt werden, wie kann Gott das zulassen? Da ist das für die eben nur eine intellektuelle Spielerei. Für uns ist das zum Heulen, weil es für uns eine existenzielle Frage ist. Uns geht es da auch gar nicht anders wie Johannes. Das ist zum Heulen, was wir sehen und was wir erleben. Und worauf wir keine Antwort wissen. Gibt es denn irgendjemanden unter uns, der beim Betrachten all der entsetzlichen Bilder nicht schon der kalte Zweifel gekommen wäre, ob der Glaube an einen liebenden Gott nicht eine Art fromme Weltflucht ist, die das Unerträgliche einigermaßen erträglich macht? Bisschen Watte für die Druckstellen des Christseins. Gibt es Gott wirklich oder ist das eben nur ein frommer Wunschtraum? Was wirklich Zweifel sind, ihr Lieben, nicht? Die an der Seele fressen, das wissen eben nur Menschen, die an Gott glauben, die alles von Gott erwarten und deshalb von Gott enttäuscht sind, weil er nicht eingreift und alles laufen lässt und deshalb ja alles so sinnlos erscheint. Für Nichtchristen ist die Frage, wie kann Gott das zulassen, was zum Diskutieren? Für uns ist es was zum Heulen. Hast du schon mal geheult über die kaputten Zustände auf diesem Globus, über die kaputten Menschen um dich herum, über dein eigenes kaputtes Leben? Und solange du noch nicht geheult hast, hast du es noch nicht begriffen? Hast du noch keine Ahnung davon, wie viel furchtbar sinnloses Leid es auf diesem Planeten gibt? Wenn du aber heulst, dann bist du in guter Gesellschaft mit dem Seher Johannes, der von der Sinnlosigkeit der Weltgeschichte überwältigt alles nur zum Heulen findet. Wenn wir mit Johannes heulen, dann wird es uns aber genauso widerfahren, wie er es auf Patmos erlebt hat. Unsere Augen werden auf Jesus gerichtet. Doch einer der Ältesten sagte zu mir: Weine nicht, einer hat den Sieg errungen. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Resigniere nicht, heißt das. Es gibt einen, der deinem Leben Sinn gibt. Gib dem dein Leben, dann wirst du mit den Rätseln dieses Lebens fertig. Jesus ist die Antwort, die Lösung für die Rätsel deines Lebens und auch für die Rätsel dieser Welt. Übrigens noch einen kleinen Vorblick auf Vers 6. Das fand ich so interessant. Hier wird ja erzählt, beschrieben, wie Jesus beschrieben wird, in Gestalt von 2 Tieren, der Löwe und das Lamm. Zuerst wird gesagt, in 5 der Löwe aus dem Stamm Juda, der. Und dann denken wir ja schon so gut vorgewärmt, wie wir sind, ja, das wär's doch. Der Löwe kommt und haut den Putin mit der Tatze aus seinem Sessel oder wen auch immer. Der Löwe macht das. Der bringt die Welt in Ordnung. Aber in Vers 6, und ich glaube nicht, dass es in der Bibel Zufälle gibt, steht von dem Löwen auf einmal nichts. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von 4 lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Hier sieht Johannes nicht den Löwen, sondern das Lamm. Ich vermute mal, das ist so ein retardierendes Element. Das Lamm bekommt's und das Lamm öffnet die Siegel. Und erst in einer späteren Folge wird dieses Lamm zum Löwen, der dann die Ordnung schafft. Zunächst ist es das Lamm. Zunächst sagt die Bibel, es ist ja noch Heilszeit. Zunächst wird noch nicht Gewalt mit Gewalt vertrieben. Zunächst wird der Sieg nicht mit Ellenbogen, sondern mit Liebe in die Gänge geleitet. Jetzt ist noch Heilszeit, nicht? Und ich glaube mal, dass der Löwe erst am Ende der Zeit sichtbar wird. Das ist ja so das Interessante an der Offenbarung. Sie ist ja keine Zukunftsmusik. Das, was dort steht, das, was der Jesaja sieht, ist schon im Gang. Das passiert schon in anderen, auf anderen Ebenen dieser Geschichte, die wir nicht einsehen können. Es gibt es schon. Und am Schluss noch ein: Jesus, nicht Domitian, ein Blick auf Vers 9, das ist ja auch mal ganz interessant. Da singen die 4, die lebendigen Wesen und die Ältesten ein Lied. Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen, steht da. Die Sprache da, die da gesprochen wird, die klingt in unseren Ohren ja wie so ein frommes Gesülze. Muss man dann sich alles so dick auftragen? Das Lamm, das würdig ist, das erwürgt ist. Aber die ersten Leser dieser Briefe, dieses Buches, die kannten das. Das war eben nichts anderes. Direkt entnommen aus der kaiserlichen Propaganda. So brillten die Sprechchöre nicht, wenn Domitian erschien. Preis und Ehre dem ruhmreichen Domitian. Und das wurde zu einem Menschen gesagt, der sich anmaßte, Gott zu sein. Hier wird es zu dem Sohn Gottes gesagt, der sich herabgelassen hat, ein Mensch zu sein. Viele Menschen vor und nach Domitian wollten gerne Gott sein. Aber nur ein Gott wollte gerne Mensch sein, Jesus. Ja, deshalb liegt weder deine Zukunft noch die Zukunft dieser Welt in der Hand von irgendwelchen Menschen, die sich an die Stelle Gottes setzen, sondern sie liegt in der Hand Gottes, der sich an die Stelle der Menschen gesetzt hat. Das ist das Geheimnis von Weihnachten, Klammer zu. Gott wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und hat sein Blut vergossen, um die Menschen zu erlösen. Durchbohrte Hände halten mich, haben wir eben gesungen. Genau das ist es. Menschen, die sich als Erlöser der Menschheit vermarktet haben, haben auch Blut vergossen und nicht zu knapp. Aber immer das Blut der anderen. Viele der sogenannten Großen der Weltgeschichte waren Massenschlechter. Und von Jesus heißt es hier in der Offenbarung, dass er der Geschlachtete ist. Er ist selber das Opfer, das verblutet. Die Bibel sagt, das Blut Jesu macht uns frei von aller Sünde. Und deshalb ist das Lamm würdig, den Plan der Weltgeschichte zu öffnen. Die Zukunft der Welt und auch unseres kleinen Lebens ist inzwischen entschieden. Sie liegt nicht in den Händen von Massenschlechtern, von Despoten und selbsternannten Heilsbringern. Deine Zukunft, meine Zukunft. Unsere Zukunft, die der ganzen Welt, liegt in der Hände des Gekreuzigten. Die Hände haben ja unsere Schuld weggenommen. Jetzt weiß ich, dass er auch mit diesen Händen deine und meine Zukunft in seine Hand genommen hat. Es gibt wirklich 1000 Gründe, jeden Tag mehr, sich vor der Zukunft zu fürchten, ihr Lieben. Und es gibt einen einzigen Grund, sich nicht vor der Zukunft zu fürchten. Jesus. Amen. Ich bete mit uns. Danke, Herr, dass du das erste und auch das letzte Wort hast. Dass am Ende dieser Weltgeschichte kein atomarer Tod und keine verbrannte Erde auf uns wartest, sondern dass du bist, dass du es bist, der wiederkommt. Und dass wir bei dir geborgen sind. Danke, Herr, dass wir das heute schon wissen können. Danke, dass dein Wort es sagt, dass nichts passiert auf dieser Welt, was du nicht vorhergesehen und bestimmt hast. Dass du der Herr und der Heiland dieser Welt und auch unseres kleinen und persönlichen Lebens bist. Nimm uns die Angst vor der Zukunft und schenke uns die Freude auf deine Zukunft. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jetzt geht mit Gottes Segen in diesen Sonntag und in die neue Woche. In unserer Welt voller Krieg und brutaler Gewalt segne und behüte euch der Herr, damit ihr von all Leid und vom Unheil verschont bleibt. in unserer Welt von Gleichgültigkeit und Egoismus, sei euch der Herr gnädig, damit ihr Versöhnung stiftet und Barmherzigkeit übt. Inmitten unserer Welt voller Ungerechtigkeit und Vergeltung, gebe euch der Herr Frieden, damit ihr Christi Hoffnung und Vertrauen aufrichtet. In unserer Welt voller Unglaube und Selbstherrlichkeit bewahre euch der barmherzige Herr, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.